Schwimmen im Fluss ist einfach das pure Vergnügen. Da geht es um Abkühlung, da geht es um Gesellschaft auch. Man geht zusammen schwimmen. Das braucht keinen Eintritt, es gibt keine Öffnungszeiten. So etwas Einfaches gibt es kaum.
Barbara Buser ist begeisterte Flussschwimmerin und war Kuratorin der Ausstellung Swim City des Architekturmuseums Basel.
Der Punkt ist ja, in der Stadt zu schwimmen, sich unter den Brücken durchtreiben lassen, den Leuten zuwinken und eben auch diese großen Schiffe, das hat natürlich schon eine Faszination. Wenn man den Kopf unter Wasser hat und dann hört man das Brummen und man hört aber auch die Steine, die aneinander klappern. Also es ist wirklich ganz eine spezielle Sache. Und es ist eben etwas, das man jeden Tag tun kann.
Wenn es so Wetter ist, eigentlich schon, ja. Gehört dazu, macht Spaß.
Auf der Uferpromenade sieht man Menschen in Badehosen und Bikinis.
Ich wohne da vorne, das heisst, ich steige mit einer letzten Boje. Dann gehe ich raus.
Auf 3 Kilometern Rheinufer herrscht Strandleben. Gegenüber befinden sich Altstadt, Münster und Anlegestelle für Ausflugsschiffe. Der Fluss ist hier 180 Meter breit. Eine Kette von Schwimmern treibt vorbei und bunte Ballons, Taschen, in denen sie ihre Kleider transportieren.
Wenn du dich treiben lässt und nicht schwimmen willst, dann rechnest du etwa mit 20 Minuten, eine halbe Stunde knapp.
Ri uf Sicht steht auf dem T-Shirt von Rigi Gianfranco. Bewusst doppeldeutig, denn eine Aufsicht gibt es nicht. Rote Bojen kennzeichnen in den Bereich, in dem Schwimmer vor Frachtschiffen sicher sein können. Hinter der Drei-Rosen-Brücke beginnt der Hafen.
Da ist dann der letzte Ausstieg, bevor da die Schiffe im Depot sind. Weil da gibt es Strömungen, Wirbel. Und das ist einfach eine verbotene Zone, wo die Schwimmer nicht zu suchen haben.
Im Sommer bietet die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft begleitetes Rheinschwimmen an. Eugen Maurer hakt die Namen auf der Anmeldeliste ab.
Eine Badekappe anziehen, dass die Rettungsschwimmer wissen, wer mit uns ist und wer nicht. Und ansonsten, sobald sie ready sind, nach unten gehen, dann kriegen sie dort die Instruktionen und dann geht es eigentlich auch schon los. Okay. Ja, ist das gut?
Super.
Zwei Rettungsschwimmer betreuen Gruppen mit jeweils 12 Teilnehmern, die sich durch die Farbe der Badekappen unterscheiden.
Wir schwimmen circa einen Kilometer. Das offizielle Reinschwimmen geht sehr viel weiter, das ist dreimal so lang. Aber ein Kilometer reicht für den Anfang.
Jetzt lass ein bisschen Luft rein. Legst du auf den Boden, genau. Und jetzt zieht's zusammen.
Der Wickelfisch, ein Sack aus Polyester, ist 7-mal gefaltet wasserdicht.
6, 7. Das sieht sehr gut aus. Ja, das ist dann wie ein Luftkissen.
Ich setze das Bluetooth-Headset auf, drücke auf Aufnahme und stopfe mein Handy in den Sack.
Ich hoffe, ihr könnt alle schwimmen, das ist das Wichtigste. Die Strömung ist nicht zu unterschätzen. Die roten Kappen, das sind die Rettungsschwimmen. Und wenn Fragen sind, könnt ihr sie fragen. Wir werden relativ gleich hinausschwimmen. Überall, wo es so Verbauungen oder so Bojen hat, hat es unten Stahlseile, die man nicht sieht. Also da könnte man sich auch verletzen dran.
Über glitschige Steine geht es ins Wasser. Badeschuhe empfehlen sich. Ich ziehe den Wickelfisch an einer mit Klettband befestigten Schlaufe hinter mir her und gleite ins angenehm warme Wasser. Es ist grünlich. Erste Schwimmzüge. Den Grund kann ich nicht sehen.
Aber das geht auch ganz schön schnell, ne?
Rechts ziehen zwei hohe Bürotürme vorbei, Sitz der Roche Holding, des größten Pharmakonzerns der Welt. Zur Mitte hin wird die Strömung stärker. Gegenüber mündet der St. Alban-Teich, sagt der Rettungsschwimmer an meiner Seite. Ein historischer Gewerbekanal.
Hier ist eigentlich so die chemische Industrie entstanden und die Papierindustrie. Und da gab es Färbereien auch. Da ist das dann losgegangen.
Vor uns taucht die Wettsteinbrücke auf, über die die Straßenbahn fährt. Doch unser Ziel sind die Terrassen davor.
Langsam rausdriften. Langsam rausdriften.
Okay.
Der Bremsweg ist länger als erwartet. Ich knie auf den Stein, ziehe meinen Wickelfisch aus dem Wasser und richte mich auf. Um mich herum glückliche Gesichter. Kilometer nordöstlich von Basel schaut Wasserbauingenieur Ralf Steg in die Berliner Spree.
Die Limnologen, also die Gewässerökologen, die sagen ja auch, dass die Spree gar kein richtiger Fluss mehr ist, sondern eine hintereinander geschaltete Kette von Seen. Also als ich in den 90er Jahren angefangen habe, mich mit dem Fluss zu beschäftigen, wusste ich ja gar nichts darüber. Und ich wusste auch nicht, fließt er jetzt von West nach Ost oder von Ost nach West. Und dann habe ich ein Tempotaschentuch reingeschmissen und das Taschentuch hat sich einfach nicht bewegt, weil der Fluss manchmal steht. Ein Tropfen Wasser ist im schnellsten Fall in 3 Tagen durch die Stadt. Das kann aber auch sein, dass er 4 Wochen braucht.
Das graublaue Wasser sieht wenig einladend aus. Richtig unappetitlich wird es, wenn Regenwasser aus den Gullis die Kläranlagen überlaufen lässt und der Unrat aus Rohren direkt in den Fluss gelangt. Ralf Steg hat vorgeschlagen, das Wasser in Pontons aufzufangen und dann ins Klärwerk zurückzupumpen.
Alle denken immer Umweltschutznation Nummer 1. Und wenn ich dann den Leuten erzähle, dass wenn sie auf die Toilette gehen, dass sie das bei starkem Regen 20 Minuten später auf dem Gewässer schwimmen sehen können, was sie dort hinterlassen haben, dann glaubt es überhaupt niemand. Alle denken, das Abwasser wird total geklärt und alles wird gereinigt und am Ende kommt aus den Klärwerken dann Trinkwasser raus. Aber das ist eine völlige Fehleinschätzung. Also in dem geklärten Wasser ist zum Beispiel noch ganz viel Mikroplastik drin, dort sind Arzneimittel, Mittelreste drin und sehr, sehr oft eben auch Krankheitserreger.
5 Kilometer flussabwärts schauen Teilnehmer einer Stadtführung in den Kupfergraben, einen Teil des Spreekanals, den 5-mal täglich ein Ausflugsboot befährt. Für große Schiffe ist die Brücke zu niedrig. Aber egal, sagt Erik Schmidt-Wergifosse, Geograf und ehrenamtlicher Stadtführer des Vereins Flussbad Berlin.
Es ist offiziell eine Bundeswasserstraße. Hier dürfen Lastkähne und Personenrundfahrschiffe fahren. Ansonsten ist hier die weitere Nutzung verboten. Man darf hier nicht mit dem Ruderboot fahren, man darf nicht schwimmen. Und Ziel vom Flussbad wäre es jetzt halt, das Wasser zu reinigen und diese Fläche nutzbar zu machen. Ohne Eintritt zu jeder Zeit zum Baden und Schwimmen.
Erik hält ein Bild hoch, auf dem zu sehen ist, wie die Zukunft zwischen den Kanalmauern aussehen könnte. Schwimmer gleiten von der Treppe ins Wasser, an deren Fuß jetzt gerade ein paar Bierbüchsen unentschlossen vor sich hin dümpeln.
Es gibt eine Strömung, aber die ist, wenn man im Wasser ist, nur minimal spürbar. Ich glaube, da hinten ist eine Stelle, da habe ich es vorhin ganz gut sehen können. Da können wir mal schauen. Da kamen so ein paar Bläschen aus dem Boden raus und da konnte man eigentlich ganz gut sehen, wie die Strömung ist. Gut, gehen wir mal weiter.
Die Wände des Pergamonmuseums gehen in Kanalwände über. Eine uneinnehmbare Festung. Für Schwimmer kein Rein- und kein Rauskommen.
Man kann auch vom Ufer hier auf den Boden gucken. Das ist so 2, 2,5 Meter. Also eine gute Tiefe zum Schwimmen, sodass man nicht mit den Füßen auf den Boden kommt. Gut, auf der anderen Seite gehen wir jetzt weiter.
An der Schlossbrücke läutet der Kapitän des Ausflugbootes. Wasser plätschert aus einem Rohr.
Hier, wenn man jetzt runterguckt, kann man auch sehen, wie sauber das Wasser eigentlich ist. Man sieht die Sonnenstrahlen so im Wasser glitzern und sieht bis auf den Grund. Ist nicht so dreckig, wie es eigentlich auf den ersten Blick erscheint. Das ist auch oft einfach nur dieses Grau von den Ufermauern, was so im Wasser sich widerspiegelt. Weil wenn man hier so runterguckt, das ist ziemlich klar, ne?
Dass Erik hier zuletzt geschwommen ist, ist schon ein paar Jahre her. Es ist nur beim Flussbadpokal erlaubt, einmal im Jahr und auch nur, wenn es gesundheitlich unbedenklich ist.
Wenn man im Wasser unten schwimmt, dann wirkt es gar nicht so, als wären das so wahnsinnig hohe Mauern, sondern man ist einfach völlig geflasht von dieser anderen Perspektive auf die Stadt und man bewegt sich im Wasser, man schwimmt. Gerade auf Höhe des Lustgartens, da öffnet sich dann der Blick Richtung Dom und Fernsehturm und man schwimmt dort im Wasser und es ist ein irres Gefühl. Wir als Verein würden das gerne allen Berlinern ermöglichen und natürlich auch allen Touristen. Das ist unser Ziel. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal zur nächsten Station und wenn Fragen sind, gerne fragen.
Der Platz vor dem Stadtschloss. Zwischen dem Fahrstuhl zur U-Bahn hinunter und der Baustelle fürs Einheitsdenkmal soll eine Freitreppe zum Kanal führen. Sie wird 70 Zentimeter vorm Wasser enden, sodass nur Riesen ihre Füße reinhalten könnten. Berlin hat eine Mischwasserkanalisation. Das heißt, Regenwasser fließt mit anderem Abwasser zusammen in die gleiche Kläranlage. Und wenn es ordentlich schüttet, läuft sie über.
Dieser ganze zukünftige Schwimmbereich, so wie wir uns den vorstellen, der ist dann einmal komplett mit Abwasser vollgelaufen. Da hat man alles drin, was zu Hause im Spülbecken und in der Toilette landet. Das ist nicht lecker. Wir haben teilweise im Sommer dann massives Fischsterben.
Neben der schmucklosen Fassade des Außenministeriums spiegelt sich Berlins älteste Brücke im Wasser. Davor rauscht ein Wehr. Hier soll eine mit Schilf bepflanzte Kiesschicht das Wasser filtern.
Es war mal angedacht, dass der Filter vom Wehr bis hinten zur nächsten Brücke geht. Aber inzwischen hat sich halt herausgestellt, dass der Filter nicht mal halb so groß sein müsste. Aber es müsste halt vorher noch eine Grobreinigung geben, so ein Grobrechen, der halt Dosen und Tüten, die halt auf dem Wasser rumschwimmen, rausfiltert. Und dann fließt das Wasser durch den Filter und kommt halt sauber hinten wieder raus. Genau, Fragen.
Ob der Filter funktioniert, wurde bisher nur im Kleinen erprobt. Aber die Messergebnisse stimmen Erik optimistisch.
Ich hoffe, ihr findet heute Nachmittag noch Gelegenheit, irgendwo ein kühles Plätzchen zu finden oder ins Wasser zu springen. Und danke euch für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank.
Ja. Vielen Dank.
Also ich würde mich freuen, wenn es umgesetzt wird. Dass man den Fluss auch einfach nutzt, wenn er eh schon hier ist. Das finde ich halt schon sehr sinnvoll.
Ich kann es mir ehrlich gesagt weniger vorstellen, aus dem Grund, ob das da nicht zum Ballermann verkommt alles. Sag ich mal ganz ehrlich.
Ferryfrau Sabine steuert die Münsterfähre über den Rhein. Eine von vier Basler Gierfähren. Das sind Holzboote mit Kajüte, die an über den Fluss gespannten Seilen hängen. Sie nutzen die Kraft der Strömung.
Ich habe ein Steuerruder auf der Fähre und damit kann ich die Geschwindigkeit der Fähre bestimmen. Und so, wenn ich sehe, ein Schwimmer ist in Not quasi, kann irgendwie nicht ausweichen oder weiß nicht, wie die Fähre funktioniert, dann warte ich, bis er vorbei ist. Oder so.
Am Fähranleger wacht Rigi Gianfranco. Er hat eine englisch sprechende Familie erspäht, das Kind im Schwimmreifen.
Do not go outside, please. This is not allowed. When he lost air, he goes under. And he must take a vest, the little boy, please. You're welcome. Thank you. Hey, keep safe.
Also eigentlich müssten sie hier jetzt rausgehen, aber machen kann ich jetzt gar nichts. Also ich kann nur auf die Vernunft plädieren.
Wenn die Polizei sie erwischt, müssten sie mit einem Bußgeld rechnen.
Ich mache das ehrenamtlich seit jetzt einem Monat für Basel, weil Basel hat mir so viel gegeben und jetzt gebe ich Basel etwas zurück, ohne etwas dafür zu verlangen.
Ja, grüezi wohl. Alles gut, alles cool. Gestern ein Vater und das Kind, gell? Kind mit Flügel, etwa 10 Meter Abstand vom Vater, ist draussenhalber gewesen.
Die Nachbarn mögen den braungebrannten Mann mit Sonnenbrille. Gestern erzählt er, habe er die Polizei angerufen, weil ein Kind mit Schwimmflügeln gestikulierend in der Fahrrinne der großen Schiffe seinem Papa hinterher schwamm. So etwas lässt ihn erschaudern. Dass Rigi hier steht, ist einem Unfall zu verdanken. Er rollt den schwarzen Kniestrumpf herab und zeigt eine Narbe am Knöchel. Am Venice Beach in Los Angeles habe er ein verletztes Kind auf einem Jetski zum Ufer gefahren, als ihn ein Hai angriff. Glücklicherweise traf er mit dem ersten Stockhieb das Auge.
Und das Auge spuckte nur noch Blut, wedelte nur noch, ging weg. Ich war so mit einem Adrenalinspiegel drin, dass ich gar keine Schmerzen spürte. Als sie mich dann sahen, haben sie gesagt, hey, dein Fuß blutet, dein Knochen ist offen. Du musst ins Spital, habe ich gesagt. Das Kind muss ins Spital. Ein paar Sekunden später kippte ich um, dann flogen sie mich in eine spezielle Klinik für Haiattacken. Also ich musste 12 Stunden operiert werden, ein Jahr später nochmals 6 Stunden.
Barbara Buser schließt ein Gartentor auf. Das Haus ist eine Baustelle. Barbara gehört zum Team der Firma Unterdessen.
Und wir übernehmen ganze Häuser, Gebäude, Fabrikgebäude, was auch immer, und vermieten die dann unter. So, das ist jetzt mein zweites Büro. Ja, ich habe immer davon geträumt, am Rhein zu wohnen. Und jetzt leiste ich mir mal das Büro für 3 Jahre. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ja. Und hier habe ich so wirklich den Überblick, was da alles passiert im Rhein. Ich bin in Basel aufgewachsen und bei uns war es klar, man geht nicht mehr in den Rhein schwimmen, weil man kommt dann ohne Haare raus und wenn man krank ist, geht man in den Rhein, dann braucht man keine Apotheke mehr. Also das waren so die Sprüche, weil das Wasser war wirklich schmutzig. Die Wende fand eigentlich 1986 statt mit dieser Katastrophe in Schweizerhalle.
Am 1. November 1986 wecken Sirenen die Basler. Die Nachrichten melden, dass eine Lagerhalle im Industriegebiet brennt. Giftige Dämpfe steigen auf. Die Feuerwehr löscht, aber damit nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Giftiges Löschwasser gelangt in den Rhein und sorgt für ein gigantisches Fischsterben.
Und die Biologen haben gesagt, das dauert mindestens 10 Jahre, bis das Leben wieder zurückkommt in den Rhein. Und das hat ja dann zum Glück nach 2 Jahren bereits alles wieder funktioniert. Also großartig, die Selbstheilungskräfte der Natur. Und da haben sich die Leute aber einfach auch gesagt, hey, der Rhein, der gehört uns, wir lassen uns den nicht nehmen und wir nutzen den jetzt auch.
Und das rät Barbara auch Berlinern, die in der Spree schwimmen wollen.
Wir haben niemanden gefragt. Wieso fragt ihr überhaupt? Schwimmt doch einfach.
In einem Teilbereich des Spreekanals wäre das für unsere Begriffe ganz gut möglich. Und das wollen wir versuchen, jetzt in den nächsten Jahren zu erreichen.
Jan Edler und sein Bruder Tim sind Initiatoren von Flussbad Berlin. Vor 25 Jahren blickten sie vom Fenster ihres Büros auf den Kanal.
Das Projekt ist auch nicht geboren worden als Schwimmprojekt, sondern eigentlich aus Interesse für die Entwicklung der Stadtmitte und diese große Brachfläche, eben 1,8 Kilometer Fluss, der keine wirkliche Nutzung hat.
Auf dem von einem Holzsteg eingefassten Stück Rasen stehen Liegestühle. Der Flussbadgarten steht auf historischem Grund. Hier war bis 1925 eine Flussbadeanstalt. Nach dem Krieg wurde der Mühlengraben zugeschüttet. Das ehemalige Staatsratsgebäude beherbergt heute eine Privatuni. Wo früher der Palast der Republik war, steht heute das Stadtschloss. Das Flussbad ist auch eine Idee aus der Zeit des Umbruchs.
Und also war eine sympathische Utopie, ne? Und es hat uns dann eine Zeit lang so begleitet, aber da wurde nicht ernsthaft dran gearbeitet, über eine ganz lange Zeit.
Vor 11 Jahren reichten die Initiatoren ihre Idee bei einem Wettbewerb für nachhaltige Stadtentwicklung und Architektur ein, ohne sich große Hoffnungen zu machen.
Und da haben wir dann gewonnen. Wir haben dann $150.000 Preisgeld bekommen. Und da haben wir dann erste Gespräche mit der Verwaltung und der Politik in Berlin geführt und beschlossen, einen gemeinnützigen Verein zu gründen. Und das kam eigentlich daher, dass schon die ersten Gespräche mit der Politik gezeigt haben, wenn das was werden soll, muss es ein Projekt werden, was auch auf vielen Schultern ruht.
500 Vereinsmitglieder halten den Traum wach. In der Zwischenzeit haben Regierung und Zuständigkeit der Behörden mehrfach gewechselt.
Also in der Politik wurde immer gesagt, ja, ist ja eine nette Idee, aber wir müssen erstmal wissen, A, klappt das mit der Wasserqualität und B, kann man das Thema Hochwasserschutz in den Griff kriegen.
Mittel aus öffentlichen Förderprogrammen ermöglichten, die Fragen zu untersuchen. Der Vorschlag, sich mit der Flussbad-Idee zu bewerben, kam von der Senatsverwaltung.
Und dann haben wir dort 4 Millionen Euro beantragt und haben die auch zugesprochen bekommen. Eine tolle Sache eigentlich, insofern, dass es wenig Förderungen gibt in der Welt, die auf Konzeptebene erlauben zu arbeiten.
Mittlerweile ist der Spreekanal Stadtumbaugebiet und der Bau einer Freitreppe beschlossen. Aber es gibt auch Kritik von Anrainern.
Also die haben eine andere Idee, wie das Stadtzentrum auszusehen hat. Und denen gefällt halt die Vorstellung nicht, dass es dort eine so profane Nutzung gibt entlang des Weltkulturerbes.
Wenn da jeden Abend Massen in den Parks unterwegs sind, kann man sich vorstellen, wie es in jeder Ecke aussieht. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn das auch noch sozusagen das Freibad der Stadt hier wird.
Matthias Wemhoff ist Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte.
Wir haben eine Widmung für die Insel. Friedrich Wilhelm IV. Hat damals gesagt, wir machen eine Freistätte für Kunst und Wissenschaft. Und da ist Freizeitsport jetzt nicht mit vorgesehen.
Muss jede Stadt wirklich Flussschwimmen mitten in der Stadt machen? Also ich bin nicht davon überzeugt, dass das wirklich am Ende überhaupt funktioniert, weil man braucht ja ein paar Genehmigungen, es muss sauber sein, es muss sicher sein.
Günter Noke, CDU-Politiker und ehemaliger DDR-Bürgerrechtler, gehört zu den Initiatoren des Freiheits- und Einheitsdenkmals vorm Stadtschloss. Einer 50 Meter langen Schale, die sich neigt, wenn auf einer Seite 50 Menschen mehr stehen als auf der anderen.
Die Bürger selber können dort draufgehen und eben darüber diskutieren, wie man etwas in Bewegung setzt. Eigentlich ein ganz schönes Gesamtkonzept. Und ob das durch Badehosen und Bikinis jetzt wirklich so viel besser wird, das bezweifle ich eben.
Hartnäckigster Gegner von Flussbad Berlin ist Wasserbauingenieur Ralf Steg, dessen eigenes Projekt, das vorsieht, an allen Rohren, aus denen bei Starkregen Abwasser in den Fluss gelangt, schwimmende Auffangbehälter zu parken, die Wasserbetriebe nicht weiter verfolgen.
Also als Vorbemerkung muss ich unbedingt sagen, dass die Kritik am Flussbad, die ich ja jetzt seit 3 Jahren übe, mir eigentlich nur Nachteile gebracht hat. Die Nachteile sind zum Beispiel auch, dass mich das eine Menge Geld gekostet hat, ein paar tausend Euro für Akteneinsichten und eine Menge Zeit, also über 1500 Stunden, sich dort in das Thema einzuarbeiten.
Ihn stört, dass viele Millionen für das Flussbadprojekt ausgegeben werden, während an anderen Stellen weiter Abwasser eingeleitet wird.
Das Geld, was Flussbad kostet, wenn man das nehmen würde, um die Einleitung zu verhindern, wäre der ökologische Effekt wesentlich größer und die Schwimmstrecke, die man damit umsetzen könnte, wesentlich länger. Von mir aus baut Becken unter der Erde, Betonbecken oder macht dezentrale Maßnahmen so, dass der Niederschlag gar nicht erst in die Kanalisation kommt. Macht, wie ihr wollt, aber Hauptsache, ihr macht es mal.
Jan Edler lässt die Kritik nicht gelten. Flussbad wolle die Reinigung der gesamten Spree ja nicht verhindern.
Das Projekt ist ja nicht dafür da, dass wir jetzt den Spreekanal hübsch machen und dann können die Leute schwimmen gehen und das war's, sondern wir wecken damit den Appetit der Menschen darauf zu sagen, warum können wir eigentlich nicht den ganzen Fluss nutzen.
Bisher darf man nur einmal im Jahr im Spreekanal schwimmen, beim Flussbadpokal.
In der Vergangenheit war es eben so, dass diese Veranstaltung mit Wohlwollen ermöglicht wurde. Da hat man gesagt, ja, es ist halt keine Badeveranstaltung, sondern es ist ja eine Ausnahmesportveranstaltung. Und darauf basierend müssen wir es gar nicht genehmigen. Also sie haben gesagt, sie sind nicht zuständig für die Genehmigung.
4-mal fiel der Flussbadpokal ins Wasser. Wegen vorheriger starker Regenfälle oder wegen Corona. Beim letzten Mal, 2019, gingen mehrere hundert Schwimmer an den Start. Flussbad Berlin hat das Ereignis auf Videos dokumentiert.
Ich wohne hier an der Ecke und ich gehe hier öfter spazieren und ich wollte einfach unbedingt mal schwimmen hier. Also für mich war es so ein bisschen wie eine Sightseeing-Tour, wo man sonst nie langkommt.
Wasser war total sauber, hätte man gar nicht erwartet, so mitten in der Stadt. Wenn man sich vorstellt, dass man das bald jeden Tag machen kann und hier baden, das wäre geil. War ein schöner Auftakt dafür.